der Podcast der Mediengruppe RTL.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Niklas Fautig aus der Vox Kommunikation und heute geht es um die neue Serie Das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben mit Jürgen Vogel und Bettina Lambrecht in den Hauptrollen könnt ihr ab dem 5. Juni mittwochs um 20.15 Uhr sehen. Natürlich bei Vox. Über die neue Familienserie habe ich kurz vor dem Start mit Richard Kropf, dem Serienschöpfer, und mit dem Head of Fiction bei Vox, Hauke Bartel, gesprochen. In einer wahnsinnig schönen Altbauwohnung, die leider ein bisschen Hall mit sich gebracht hat, erzählen mir die beiden beim Pressetermin, wie die Idee zur Serie entstand und wie die Idee überhaupt dann zu Vox kam und natürlich, wie ihre Arbeit hinter den Kulissen aussieht. Also trotz Hall viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Hauke. Herzlich willkommen, Richard. Schön, dass ihr im Mediengruppen-RTL-Podcast zu Gast seid. Ihr seid die Verantwortlichen der neuen Vox-Serie Das Wichtigste im Leben. Und es geht jetzt endlich bald los. Wann ist es soweit? 5. Juni, 20.15 Uhr. Doppelfolgen.
Genau, mittwochs auf Vox.
Hauke, du bist Head of Fiction bei Vox. Vielleicht kannst du uns ganz, ganz kurz erzählen, worum geht es in der Serie und warum passt die Serie so perfekt zum Sender?
Das Wichtigste im Leben ist eine Familienserie, bei der die Geschichte von Kurt und Sandra Fankhauser erzählt wird, die drei Kinder haben. Der älteste, Philipp, ist adoptiert, gilt als großes Basketballtalent, sein Vater trainiert ihn. Und der eröffnet seiner Familie dann aber von einem Tag auf den anderen, dass er statt Basketball lieber Balletttänzer werden möchte. Und gleichzeitig bekommt der Jüngste der Familie, Theo, einen kleinen Hund geschenkt, mit dem er plötzlich zum ersten Mal richtig aufblüht. Und dieser Hund verschwindet aber, just als Theo sozusagen zum ersten Mal mit dem Hund unterwegs ist. Und das sind die beiden, ich sag mal, auslösenden Ereignisse der Familiengeschichte. Und ja, daraus entwickelt sich dann eine sehr turbulente, sehr unterhaltsame und auch sehr bewegende Geschichte dieser fünf Fankhausers.
Und das, glaubst du, passt perfekt zu Vox, weil es authentisch, herzlich erzählt ist? Oder was macht es so aus, dass ihr gesagt habt beim Sender, ja, das müssen wir unbedingt machen?
Also wir haben schon länger nach besonderen Familienserien Ausschau gehalten. Ich glaube, die Familienserie steht so ein bisschen vor einem Revival. Und Richards Geschichte hat uns, glaube ich, deshalb überzeugt, weil sie mit einer solchen Liebe für die Figuren geschrieben ist, weil sie es schafft, einerseits ganz authentisch, unprätentiös, aus dem Leben gegriffene Figuren zu erzählen, die dann aber auf einfach sehr geschickt geschriebene Art und Weise Geschichten erleben, die dann doch so ein bisschen larger than life sind, die einen einfach emotional mitreißen, die bei denen man was lernen kann, auch so ein bisschen herausgefordert wird in seiner eigenen Weltsicht. Und wir hatten im Verlauf der Entwicklung einfach von Anfang an das Gefühl, wow, dieser Stoff, den müssen wir bei Vox erzählen.
Richard, da kommst du jetzt ins Spiel. Du bist der Serienschöpfer, Head-Autor, also du hattest die Idee zur Serie, du bist Head-Autor und dann auch in der Produktion beteiligt gewesen als Creative Producer. Vielleicht kannst du uns auch kurz erklären, Hauke hat es gerade schon angesprochen, Familienserie bekommt jetzt vielleicht das große Revival, hat aber schon noch so ein verstaubtes Image. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was war dein Antrieb, jetzt eine Familienserie zu schreiben? Was hast du gefühlt, was war der Ansporn?
Ich hatte irgendwie schon so vor 3 oder 4 Jahren irgendwie den Wunsch, eine Familienserie zu schreiben, und habe irgendwie immer drauf rumgekaut und drüber nachgedacht und so weiter. Dann kam noch dazu, dass ich selber vor mittlerweile 2,5 Jahren zum ersten Mal Vater geworden bin und mir fehlte tatsächlich einfach im deutschen Fernsehen eine Familienserie. Ich hatte irgendwie so eine gewisse Überdrüssigkeit von Krimis. Bin selber irgendwie sehr interessiert an Familiengeschichten und Dynamiken und so Und dann habe ich das Hauke, habe ich ihn angerufen und ihm das auf sehr kurzem Wege erzählt. Und er hat gesagt, das interessiert ihn erstmal, schreib mal ein bisschen was auf. Dann habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Seiten erstmal zu Papier gebracht und dann ging das weiter. Dann habe ich halt so einen Staffelbogen geschrieben mit 10 Treatments und mir dann 2 Kolleginnen, die Anneke Janssen und die Elena Senf, dazugeholt. Und dann haben wir das geschrieben. Und ja, was war die Frage?
Was da so dein Ansporn war, aber ich glaube...
Ja, genau. Also genau. Und ich habe einfach früher ganz gerne Familienserien geschaut. Also meine Lieblingsserie war immer Wunderbare Jahre. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Könnte es sein, dass ich zu jung bin dafür?
Möglicherweise. Es gibt so, aber...
Ohne jetzt auch sagen zu wollen, dass du DVD. Alt bist.
Ja, das war so Anfang bis Mitte der 90er. Das kann okay. sein. Ja, und irgendwie hat mir diese Tonalität sehr gefallen, die Unaufgeregtheit, die aber trotzdem, wo es trotzdem immer ein gewisses Drama gab in den kleinen Dingen, so und so, das war irgendwie über einen großen Bogen, wenn man so will, eine gewisse Inspiration auch. Mhm.
Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, du hast Hauke angerufen, der Serienschöpfer ruft beim Sender, klingelt einfach mal durch und pitcht am Telefon die Idee.
So einfach läuft es und dann wird gedreht.
Nein, ja, genau das wäre meine Frage. Also ist es tatsächlich so einfach, bei Vox eine gute Idee unterzubringen, vielleicht aus beiderlei Perspektive geschildert?
Wir haben uns kennengelernt durch Vermittlung von Lasse Scharpen, der auch der Produzent jetzt hier ist. Und ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Jetzt widersprichst du mir auch schon. Und dass gewisse Ideen muss man einfach gewissen Leuten erzählen, wo man weiß, da ist es ein ähnliches Mindset und da kann man nicht überall hingehen und so. Und Hauke war dann meine erste Adresse und das war, wie sich herausstellte, die richtige.
Und aus deiner Sicht, Hauke, hast du erstmal klingeln lassen oder ganz schnell reingegangen? Ja,
also wenn Autoren direkt anrufen, dann geht man immer am liebsten gar nicht ran. Nee, tatsächlich bemühen wir uns natürlich als Sender zu bestimmten Leuten, denen wir sozusagen so ein bisschen auch die Vox-DNA zuschreiben oder von denen wir glauben, dass sie Geschichten erzählen können, die gut zu uns passen, probieren wir natürlich einen besonders engen Draht zu haben. Ich glaube, diese außergewöhnlichen Stimmen, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Und mit Richard ist sowieso eigentlich immer ein Gespräch sehr spannend. Deshalb, ich glaube, der Aufhänger damals war gar nicht, Richard ruft an und pitcht mir einen Stoff, sondern wir haben uns über ein ganz anderes Thema unterhalten und sind dann aber so ins Gespräch gekommen, welche Themen treiben dich gerade so um. Und ja, irgendwie hat das, glaube ich, bei dir was ausgelöst oder sozusagen, da sind, glaube ich, 2 Geschichten, die du ursprünglich mal im Kopf hattest, haben sich so im Kopf verheiratet zu einer. Und ja, dann ging es wirklich, wie Richard beschrieben hat, relativ schnell von so einem 1- oder 2-Seiter, der uns, also nicht nur mich, sondern dann auch direkt andere Leute beim Sender sehr angezündet hat. Mhm. Ging es zügig weiter und ja, das hat großen Spaß gemacht.
Wir haben es gerade schon mal anklingen lassen, dass du nicht nur Serienschöpfer und Head-Autor bist, sondern du warst auch nach der Abgabe des Drehbuchs letztendlich noch an der Produktion beteiligt. Das ist, glaube ich, nicht so total üblich, oder? Warum war es dir wichtig oder warum hattest du die Gelegenheit bekommen, dann eben auch darüber hinaus weiter bei der Produktion der Serie dabei zu sein?
Weil es eine sehr persönliche Geschichte ist und dass ich da einfach sehr, sehr gerne von Anfang bis Ende irgendwie involviert sein wollte. Einfach weil es nicht etwas ist, also man hat natürlich Auftragsarbeiten und da schreibt man dann was und hofft, dass es gut wird und so. Und hier einfach aus irgendwie der Freude an der Kreation und so wollte ich dabei bleiben und das hat mir Vox glücklicherweise gestartet und ich glaube, das war für alle irgendwie ein sehr schöner Prozess. Es ist bis jetzt zum Schluss. Also es hat einfach damit zu tun, ne, dass viele Elemente aus dieser Serie stammen aus meinem eigenen Leben, da ist sehr viel aus dem eigenen Erfahrungsbereich dabei, auch wenn sich nichts 1:1 so zugetragen hat. Aber das war mir irgendwie, es ist dann doch persönlich und ja, das... das war so der Ansatz.
Ich würde gar nicht sagen, also sozusagen, dass Vox es gestattet hat, es war für uns im Grunde von vornherein relativ klar, dass Also es ist ja die erste Originalentwicklung, sage ich mal, die wir im Serienbereich machen. Unsere ersten beiden Serien waren jeweils Adaptionen. Und bei so einer Serie, die ja auf einer Grundidee, einer erzählerischen Vision einer Person basiert, da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man die Person so weit wie möglich in alle kreativen Prozesse einbezieht. Und das ging sozusagen beim Casting los. Auch die Regiegespräche liefen mit Richard gemeinsam, sämtliche Abnahmen bis zur Musikbesprechung und auch im Marketingkonzept jetzt hat Richard mitgesprochen. Und das war für uns in der Intensität auch ein neuer Prozess, aber ein ja, sehr, sehr produktiver, sage ich mal.
Also durchaus eine Serie, in der du viel Privates hast einfließen lassen, auch wenn du sagst, nicht eins zu eins, aber so Situationen, die man vielleicht irgendwie erlebt hat oder Gedankenspiele. Ist das auch der Grund, warum alle Beteiligten, egal wann und wo über diese Serie bislang gesprochen wurde, sowohl im Pressefolder von den Schauspielern, aber auch von dir, Hauke, alle Beteiligten betonen, wie authentisch dieses Drehbuch geschrieben ist. Also ich habe Jürgen Vogel, kann ich zitieren, die Drehbücher haben mich überzeugt, die Geschichte und die Art, wie die Figuren beschrieben werden, liest man selten. Bianca, die Tochter spielt, hat gesagt, ich habe noch nie an einem Projekt mit so einem schönen Drehbuch gearbeitet. Wir waren gestern im Rahmen der Republika bei Meet the Teams, einer Session, wo auch die Serie vorgestellt wurde. Und da schwappte das auch immer wieder rüber, dass du so einen ganz besonderen, also eine ganz besondere Art hast, Drehbücher zu schreiben. Ist das was dir sofort auch aufgefallen ist, als du das erste Mal was dann gelesen hast nach dem Telefonat und gesagt hast, ja, das ist es?
Ja, es war leider, oder was heißt leider, es war sogar noch ein bisschen eine andere Situation. Ich habe, also wie gesagt, ich kannte das Kurzkonzept, ich kannte das Langkonzept, ich wusste sozusagen, wo die Geschichte hingeht und habe dann aber die erste Fassung des Drehbuchs gelesen auf einem Flug von Köln nach Berlin und kann mich daran erinnern, dass ich da im Flieger saß und mehrfach laut aufgelacht habe. Und am Ende sozusagen mit der letzten Szene des Piloten musste ich wirklich mit den Tränen kämpfen. Und also ich bin jetzt
Abnahmen
und so sind alle Leute immer genervt von mir, weil ich relativ wenig Regung zeige. Also ich tendiere da, glaube ich, nicht unbedingt zu. Und bei dem Stoff war es aber, hatte man von vornherein irgendwie das Gefühl, da ist einfach was sehr Besonderes. Und ich wurde ziemlich komisch angeguckt, aber wusste dann, dieses Projekt müssen wir unbedingt machen.
Nachdem die Stewardess dir das Taschentuch gereicht hat.
Genau.
Richard, aber liegt es tatsächlich an diesen privaten Einflüssen, Inspirationen, die
einfließen? Privat vielleicht, also ich würde eher sagen persönlich, aber ich habe einfach Dinge aufgeschrieben und benutzt, also oder anders ausgedrückt, ne, in meinem Leben, ich bin noch mit keinem Mord konfrontiert worden, ich habe meine Großmutter sterben sehen, aber sonst war da keinerlei Kriminalität. Und ich glaube, dass es sehr vielen Leuten in Deutschland ähnlich geht, dass diese Kriminalität und so, dass das alles hauptsächlich, werden sie da mit dem Fernsehen konfrontiert. Und die Dramen meines Lebens, die waren halt kleiner. Und trotzdem waren die für mich doch sehr eindrucksvoll. Und diese Geschichte mit dem Hund, die Hauke ja, die hat sich tatsächlich fast eins zu eins so zugetragen. Und das war für mich in meiner Kindheit war das Schlimmste, was passieren konnte. Und ich wollte einfach diesen Dingen davon erzählen und diesen Dingen Raum geben. Und deswegen ist es so geworden. Also ich habe mich versucht, nicht an anderen Konzepten zu orientieren, sondern es so aus meinem eigenen persönlichen Erfahrungsschatz zu erzählen. Und dann ist das so geworden.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Faktoren, der diese Geschichte so passend zu Vox macht, dass da eben genauer hingeschaut wird, dass nicht probiert wird, eine Geschichte irgendwie künstlich aufzublasen und ganz viel Welle zu machen, sondern dass man im Kleinen eben sehr bedeutungsvolle Dinge erzählen kann. Und insofern freuen wir uns da schon sehr drauf.
Jetzt kommen wir vom Drehbuch mal auf die Personen, die das Drehbuch dann ausfüllen sollen in der Serie. Ist es so, dass ihr beim Erarbeiten der Serie schon klare Vorstellungen hattet, natürlich, wie die Person sein soll oder der Schauspieler sein soll, der das dann verkörpert, aber vielleicht sogar, wer es sein könnte, hatte man so einen Cast quasi schon irgendwie im Kopf oder musstet ihr da länger suchen, wer passte da drauf?
Also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass im ersten One-Pager, den du mir geschickt hast, war auf jeden Fall die Rolle Dinko. Ich weiß nicht, ob sie damals schon Dinko hieß, war aber schon sozusagen Alexander Jovanovic zugeschrieben. Okay. Also der war offiziell sogar der Erste, der sozusagen zumindest im Kopf feststand.
Also es war auch die einzige Figur. Man muss sagen, Alexander Jovanovic, den kenne ich seit 15 Jahren mittlerweile, ist es mein Nachbar. Und der spielt meistens Gangster und böse Typen und Antagonisten. Und der erzählte mir irgendwann nach Jahren erst, dass er früher mal Ballett getanzt hat. Und ich konnte das nicht glauben, weil es gar nicht zu ihm passt, äußerlich, ne? Und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, wenn ich eines Tages irgendwann mal was über Ballett schreiben werde, dann wirst du der Lehrer sein, dann musst du das beweisen. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir drehen jetzt und du wirst einen Anruf kriegen, ob du diese Rolle spielen willst und du kannst jetzt nicht kneifen. Und das war aber auch die einzige Figur, bei den anderen hatte ich niemanden im Kopf. Die Vorschläge kamen, also Jürgen Vogel kam von euch, den
weiß ich ehrlich
gesagt. Ja, doch, das war Fraukes Vorschlag von Vox. Und dann haben wir Konstellationscastings gemacht, ne? Also geschaut, wie funktioniert diese Familie zusammen, wie funktionieren die Schauspieler zusammen, vor allen Dingen die Kinder, da hat die Casterin einen hervorragenden Job gemacht, das war nicht einfach zu finden. Und das ist meines Erachtens sehr gut geglückt, weil ich schon nach dem ersten Drehtag das Gefühl hatte, wir haben hier eine gewachsene Familie. Und die kennen sich, ja, auch wenn die erst zusammengewürfelt am Set natürlich aufgetaucht sind, die kennen sich, die kennen ihre Macken, ihre Befindlichkeiten und so. Das war ein Riesenglück und natürlich auch eine tolle Leistung der Casterin.
Also ich muss auch sagen, wir hatten ja, also Jürgen stand dann schon irgendwann fest und dann haben wir die Rolle Sandra gecastet in Konstellationen und als dann Bettina Lamprecht irgendwie mit im Raum war, ist so plötzlich so der Groschen gefallen. Und man, alle, die das dann gesehen haben, gesagt, ja, wunderbar, die muss es sein. Und ich finde, die beiden haben auch eine so fantastische Energie miteinander. Ja, macht einfach großen Spaß, denen zuzuschauen.
In der Serie geht es auch um Träume. Was hat man für Vorstellungen im Leben? Was möchte man erreichen? Was kann man noch erreichen? Muss man geplante Pfade sozusagen irgendwie verlassen, um nochmal was anderes zu machen? Habt ihr selbst in eurem Leben, noch Träume klingt so, als wäre es bald rum, aber habt ihr sowohl beruflich als auch privat noch etwas, wo ihr auch sagt, ja, insgeheim brenne ich dafür, das will ich unbedingt noch machen? Also Familienserie war, so klang es jetzt gerade raus, bei dir ein sehr großes Anliegen, das irgendwann dann in die Tat umzusetzen. Aber gibt es noch irgendwie etwas, wo ihr so ganz persönlich sagt, ja, ich will Basketballspieler oder Balletttänzer werden?
Also ich muss sagen, wenn man mir vor 5 Jahren gesagt hat, du wirst mal bei Vox Mitentscheidungen darüber treffen können, was für Serien das Licht der Welt erblicken und mit so spannenden, klugen, talentierten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, da hätte ich den für verrückt erklärt. Insofern, ich bin im Moment an einer ziemlich traumhaften Position. Keine Ahnung, was da noch kommt.
Kann es noch schöner werden, als Hauke Bartel anzurufen und zu sagen, wir machen das mit der Serie?
Nee, tatsächlich wird es schwierig, diese Qualität dieses Zusammenarbeitens jetzt zu wiederholen oder zu toppen. Ich habe, glaube ich, diese Entscheidungsänderung schon hinter mir. Ich habe als Schauspieler angefangen und dann irgendwann mit Mitte 20 festgestellt, dass das nicht zum Oscar führen wird, was ich da an Talent mitbringe. Und das wurde irgendwann schwierig und dann habe ich mit dem Schreiben eben angefangen und das war, glaube ich, also ich will unbedingt beim Schreiben bleiben, das ist meine ganz große Leidenschaft. Das, so, aber dieser Wechsel, der hat bei mir eben schon stattgefunden. Was wir hier aber auch in der Serie erzählen...
Hilft der, wenn ich kurz reingrätschen darf, hilft dir der Wechsel von selbst Schauspieler gewesen und eine Ausbildung gemacht, in New York warst du, hast du deine Ausbildung gemacht? Ja. Und jetzt aber eben Drehbuchautor sein, hilft dieser Perspektivwechsel oder das Verständnis für, also vielleicht besseres Verständnis für Schauspielerei, dir bei deiner Arbeit den Leuten authentischer Texte zu schreiben?
Absolut, ja. Also ich habe mich viel aufgeregt früher über Texte, die einfach unsprechbar waren und wo man in Situationen in der Rolle geworfen wurde, die sich sehr, sehr unnatürlich anfühlten. Das zum einen, und zum anderen ist eben, dass die Figur von Dinko, gespielt von Alexander Jovanovic, ist sehr nah angelehnt an einen Schauspiellehrer, den ich mal hatte. Also es hat in zweierlei Hinsicht geholfen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass wir aber auch hier nicht erzählen, ändere dein Leben und folge deinem Traum, dann wird alles gut, sondern dass es eben, auch wenn man mit 40 oder Mitte 40 sein Leben ändert, um einen alten Traum zu verfolgen, dass es keine Garantie ist, dass es dann klappt. Ne? Das ist, häufig wird es so erzählt und dann war alles gut. Nein, also es kann halt für 3 Tage gut sein und am 4. Tag passiert wieder irgendwas und es gibt einfach diese Garantie für das Happy End nicht. Und trotzdem erzählen wir eine Familie mit sehr optimistischen Lebensentwürfen. Also es ist nicht depressiv oder so, auf keinen Fall, sondern es ist halt so wie das Leben. Man weiß was morgen ist und wenn es heute gut ist, ist es keine Garantie für morgen. Mhm.
Über den Punkt haben wir tatsächlich in der frühen Stoffentwicklung mal gesprochen, um den Plot von Sandra, als es darum ging, dass Sandra ein Café gründen möchte, wo meine erste Reaktion war, ach Mensch, so dieser Traum des von selbst gegründeten Café, das hat man irgendwie schon häufiger mal in einem Film oder so gehabt.
Du hast gesagt, ich weiß es noch genau, du hast gesagt, ich glaube, im deutschen Fernsehen sind genug Cafés eröffnet worden.
hat Richard gesagt, ja, das
Mutter
stimmt.
Meine Mutter hat den Traum auch noch. Nach ihrer Krankenschwestertätigkeit will sie irgendwann noch im Dorf ein Café eröffnen.
Ja, und oftmals ist es aber, oder im Grunde bisher immer, und das stimmt dann eben auch, war das sozusagen der 5. Akt. Also dann kam die Effektmusik und das Café wurde eröffnet und Cupcakes zum ersten Eröffnungstag. Und dann war der Film mit dem Happy End vorbei. Und so ist es aber eben ja im Leben nicht, sondern die richtige Arbeit kommt dann eben nach der Entscheidung, okay, ich riskiere das jetzt und mache das jetzt, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und da setzt dann eben unsere Geschichte erst an.
Jetzt seid ihr an vielen Serien beteiligt. Du als Verantwortlicher beim Sender hast beim Club der Roten Bänder mitgewirkt. Du hast unsere 2. fiktionale Serie mitbetreut. Jetzt das Wichtigste im Leben. Du, Richard, du warst beteiligt beim Letzten Bullen, beim Tatort Dresden, You Are Wanted für Amazon, 4 Blocks. Guckt ihr, also welche Serien guckt ihr denn noch privat, wenn ihr nicht gerade selbst dran arbeitet? Gibt es irgendwas, was ihr jetzt vielleicht als Hörerinnen und Hörerempfehlung hier im Podcast, was sollte man sich unbedingt angucken, wo ihr nicht selbst die Finger im Spiel hattet? Wo seid ihr richtig süchtig?
Ich habe wirklich ein ganz seltsames Serienschauverhalten, weil ich ja sozusagen qua Beruf probieren muss, einen halbwegs breiten Überblick zu behalten. Deshalb habe ich von viel zu vielen Serien mal so einen Piloten oder so die ersten 10 Minuten gesehen, um das so ein bisschen einordnen zu können, und habe aber kaum mehr die Zeit, Sachen wirklich, ja, eine komplette Staffel zu schauen, sage ich mal. Aktuell natürlich Game of Thrones, kommt man gerade nicht drumherum. Eine Serie, die mich in letzter Zeit sehr berührt hat, die, glaube ich, auch eine Empfehlung von dir war Afterlife, die Ricky Gervais-Serie. Sehr, sehr toll. Und eine Serie, die noch gar nicht draußen ist, die aber jetzt gerade auf der MIPCOM, einer Fernsehmesse, präsentiert wurde, die ich ziemlich außergewöhnlich fand, eine spanische Serie. Perfect Life heißt die. Im Grunde eine Geschichte von drei Frauen in der Mitte ihres Lebens, die großen Spaß macht, aber einen auch wahnsinnig berührt. Und das ist immer so eine Balance, die mich sehr neugierig macht.
Hast du Escape from Dunamore gesehen?
Nee.
Ja. ich fand die wahnsinnig gut, soweit ich sie verstanden habe. Die läuft nur im Pay-TV in Deutschland. Die ist von Ben Stiller. Und es geht um 2 Typen, die aus dem Gefängnis ausbrechen. Der eine von beiden ist Benicio del Toro, der einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und dieser Typ nuschelt so stark, das weiß man ja, und die Serie ist im Deutschen nicht untertitelt, sodass ich ahne, da ist eine sehr, sehr gute Serie. Wenn ich sie verstehen würde, wäre sie noch besser. Ich dachte, vielleicht hätte einer von euch die schon gesehen, das sah sehr, sehr gut aus.
Ja, muss ich. Also ja, leider, das ist halt auch das Problem, wenn man in dem Bereich arbeitet. Es ist wie bei Büchern, je mehr man gesehen hat, desto mehr weiß man, was man noch nicht gesehen hat. Also die To-Do-Liste ist leider unerträglich lang.
Man gerät immer tiefer in den, ja, in den Tunnel, ja, okay. Vielen Dank, Richard, vielen Dank, Hauke, für dieses sehr unterhaltsame Gespräch zu Das Wichtigste im Leben und natürlich eurer Arbeit daran an der Serie und euren Meinungen, euren Entwicklungen, wie diese Serie jetzt an den Start gegangen ist. Am 5. Juni geht's los, Mittwochs, 20.15 Uhr bei Vox in Doppelfolgen. Und bei TV Now?
Bei TV Now tatsächlich jeweils eine Woche vorher schon. Also wer es ganz eilig hat, der kann schon ab dem 29. genau, schon mal reinschauen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr davon haltet.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Niklas.
Das waren Richard Kropf, Serienschöpfer und Head-Autor von Das Wichtigste im Leben und Hauke Bartel, Head of Fiction bei Vox. Das Wichtigste im Leben ab dem 5. Juni, immer mittwochs um 20.15 Uhr, natürlich bei Vox, also auf jeden Fall einschalten. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserem Gespräch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei unserem Mediengruppen RTL-Podcast. Natürlich abonnierbar bei iTunes, Spotify oder Audio Now. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.